weil ich glaube, dass Gott vieles hier in der Gemeinde tut, wie es auch Luana schon angesprochen hat. Ich habe das auch im Rundbrief geschrieben. Ich habe so den Eindruck, Gott ist wie ein Arzt, der mit einem Skalpell an uns rumschneidet und das wegschneidet, was uns nicht gut tut. Und das kann wehtun, das kann schmerzhaft sein, das kann sehr, also auch anstrengend sein. Eine OP ist sehr anstrengend. Und wir wollen meistens den Prozess umgehen, weil wir sagen, lass mich lieber daraus, lass mich so, wie ich bin. Aber wenn Gott auf eine Stelle zeigt und sagt, da ist das Problem, und wir sagen, nee, 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 wir haben woanders ein Problem, dann wird uns Gott immer wieder an diesen Punkt führen und sagen, nee, da ist das Problem, das müssen wir rausschneiden. Und das tut manchmal weh. Und darum glaube ich, dass es ganz wichtig ist, dass wir als Gemeinde uns wirklich geborgen wissen in seiner Liebe, in seiner Gnade und in dem ganzen Prozess wirklich wissen, dass er mit uns ist und dass wir gefühlt sind von ihm. Ich will heute über wirksames Gebet sprechen. Wer sich vielleicht noch erinnern kann, Stefan Pohl hat mal eine Predigtreihe gemacht über Gebet und er hat gesagt, Gebet ist nicht alles, aber ohne Gebet ist alles nichts. Ich glaube, das stammt vom Johannes Hartl, ich bin mir nicht sicher, aber er sagt auch, Gebet ist nicht alles, aber ohne Gebet ist alles nichts. Ich habe viel über diesen Satz nachgedacht und ich stimme dem total zu. Denn ich bin absolut überzeugt, dass ohne Gebet alles nichts ist. Wir sind aufgefordert zum Beten. Die Bibel sagt, betet. Jesus sagt, betet. Und ich glaube, dass wir im Gebet auch Sachen vorbereiten und freisetzen. Und es gibt so ein paar Sätze, die ich mir immer da merke, die viele Prediger mal gesagt haben, eine siegreiche Gemeinde ist eine betende Gemeinde. Gebet ist der Schlüssel für eine wachsende Gemeinde. Und ich glaube, das alles unterschreibe ich, von dem bin ich total überzeugt. Das heißt, ohne Gebet ist alles nichts. Aber heute will ich drüber sprechen, Gebet ist nicht alles. Und das ist vielleicht schmerzhaft, aber ich habe oft den Eindruck, dass für uns Gebet alles ist. Ich habe oft den Eindruck, wie in der letzten Predigt, wo wir über Anbetung gesprochen haben, dass wir manchmal das Mittel oder die Kommunikation zu Gott manchmal vielleicht mehr in den Mittelpunkt stellen als Gott selbst. Und wir dürfen den Fehler nicht machen, dass unser Hilfsmittel, das Gebet, den ersetzt, um den es eigentlich geht. Wir dürfen nicht von der anderen Seite vom Pferd fallen und sagen, ja Samuel, aber Gebet ist doch alles. Und ich sage, nee, Gebet ist nicht alles. Und das finde ich sehr wichtig, weil wir da viele Sachen verstehen müssen und da will ich heute mehr und mehr reingehen. Ich will nur sagen, jede Form des Gebets, ob es Fürbitte ist, ob es Kontemplation ist, die sind alle wichtig. Die sind alle wichtig und ich stehe da voll hinten dran. Aber das ist heute nicht mein Thema. Ich will darüber sprechen, was wirksames Gebet ist. Und da steige ich ein mit vielleicht eher einem harten Vers, wo Gott Israel mahnt, aber ich glaube, dass er auch uns mahnt. Das steht in Jesaja 1, 11 bis 17. Was soll mir die Menge eurer Schlachtopfer, spricht der Herr? Ich bin der Brandopfer und Widdern und des Fettes der Mastkälber überdrüssig. Und am Blut der Jungstiere, Lämmer und Böcke habe ich kein Gefallen. Wenn ihr kommt, um vor meinem Angesicht zu erscheinen, wer verlangt dies von euch, dass ihr meine Vorhöfe zertretet? Bringt nicht mehr vergebliches Speiseopfer. Räucherwerk ist mir ein Gräuel. Neumond und Sabbat, Versammlungen halten, Frevel verbunden mit Festgedrängen ertrage ich nicht. Eure Neumonde und Festzeiten hasst meine Seele, sie sind mir zur Last geworden. Ich bin es müde, sie zu ertragen. Und wenn ihr eure Hände ausbreitet, verhülle ich meine Augen vor euch. Und wenn ihr auch noch so viel betet, höre ich doch nicht. Denn eure Hände sind voll Blut. Wascht, reinigt euch. Tut das Böse, das ihr getan habt, von meinen Augen hinweg. Hört auf, Böses zu tun. Lernt, Gutes zu tun. Trachtet nach dem Recht. Helft dem Bedrückten. Schafft der Weise Recht. Führt den Rechtsstreit für die Witwe. Das sind harte Worte. Und ich habe Gott gefragt, Gott, was willst du uns sagen? Was hast du auf dem Herzen? Und für mich war es erstmal hart zu schlucken, weil ich gemerkt habe, okay, ich glaube, Gott will, dass wir zurück zu seinem Herz finden. Dass es nicht mehr wie in der Anbetung letzte Woche darum geht, dass wir ein Lied oder ein Song oder ein Liedtext oder ein Gebet höher stellen als das, um was es wirklich geht. Und ich glaube, er will uns da enttäuschen. Er will uns da rausziehen und uns den Schleier von den Augen wegnehmen. Und ich bin total überzeugt, Gebet ist die Kommunikation mit Gott. Es ist der Austausch mit Gott. Und je nachdem, wie tief deine Beziehung zu Gott ist, umso tiefer ist dann auch dein Austausch mit Gott. Du teilst mit ihm vielleicht deine Herzensanliegen, deine Sehnsüchte, deine Wünsche. Du teilst mit ihm dein Herz. Und hier ist die Frage, ist Gott dein Freund oder bist du sein Diener? Denn in Johannes 15, 14 sagt Jesus, ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch gebiete. Ich nenne euch Freunde und nicht mehr Diener, denn ein Diener weiß nicht, was sein Herr tut. Ich aber habe euch alles mitgeteilt, was ich von meinem Vater gehört habe. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Ich habe euch dazu bestimmt, zu gehen und Frucht zu tragen. Frucht, die Bestand hat. Wenn ihr dann den Vater in meinem Namen um etwas bittet, wird er es euch geben, was auch immer es auch sei. Einander zu lieben, das ist das Gebot, das ich euch gebe. Ein Diener weiß nicht, was sein Herr tut. Wenn wir nicht wissen, was unser Herr tut, können wir nicht beten für das, was er tun möchte. Freunde wissen, was ein Freund macht. Freunde wissen, was ihm auf dem Herzen liegt. Und wenn ein Freund um etwas bittet, dann wird er es uns geben. Ich glaube, das Gebet ist nicht gleich Gebet. Ich glaube, es gibt ein wirksames Gebet, ein Gebet mit Durchschlagskraft. Und dafür brauchen wir diese tiefe Kommunikation mit Gott, mit unserem Freund. Wir müssen wissen, was auf seinem Herzen liegt. Wir brauchen aber auch selber ein aufrichtiges Herz. Wir müssen beharrlich sein im Gebet. Das heißt nicht, dass wir betteln müssen, aber dass wir in den Situationen Gott die Dinge hinlegen, wo wir uns Sorgen machen. Das heißt, beharrlich zu sein in unseren Anliegen. Aber ich glaube, die größte Wirksamkeit hat unser Gebet, wenn wir darum bitten, dass wir uns diese Dinge bitten, die mit seinem Willen übereinstimmen. Das heißt, seine Wünsche und Absichten und seine Pläne und Ziele zu kennen und zu wissen. Zu wissen, dass was ihm auf dem Herzen liegt. Erster Johannes 5,14 heißt es, und wer an Jesus glaubt, kann sich voll Zuversicht an Gott wenden. Denn wenn wir ihn um etwas bitten, was seinem Willen entspricht, erhört er uns. Wir müssen wissen, was seinem Willen entspricht. Wir müssen wissen, was auf seinem Herzen liegt. Wir müssen wissen, für was sein Herz schlägt. Jesus lehrt uns, dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. Gottes Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden, nicht mein Wille. Gottes Wille geschehe. Und wir müssen uns fragen, was ist denn sein Wille? Und wir kennen ganz vieles aus seinem Wort heraus, was sein Wille ist. Aber was ist denn sein Wille in der konkreten Situation? Wissen wir, was ihm in diesem Moment wichtig ist? Ich glaube, oft sind wir auf Gebetsanliegen fixiert, die uns umtreiben und wo wir denken, dass sie wichtig sind. Aber dass wir nicht seine Anliegen erkennen und kennen. Wenn der Heilige Geist unser Gebet leitet, dann entsteht eine wahre Gebetsgemeinschaft. Kennt ihr das Gefühl, wenn ihr mit jemandem zusammen betet und auf einmal spricht dein Gegenüber ein Gebet und ihr merkt in euch, oh ja, das ist's. Das will Gott tun. Und auf einmal stimmt ihr mit ihm überein und ihr betet nach der Person genau nochmal das Gleiche, weil ihr sagt, ja, genau das will Gott tun. Und in manchen Gebetstreffen merkt man, wenn der Heilige Geist ein Anliegen hat, dann beten die alle Leute für dieses Anliegen. Und es ist ein Treffen, wo ich merke, der Heilige Geist führt uns in eine Richtung. Er zeigt uns, was ihm auf dem Herzen liegt, was sein Wille ist. Manchmal haben wir Anliegen, wo wir sagen, das ist total wichtig, Gott. Das steht in deinem Wort und dafür müssen wir beten. Das plakativste Beispiel ist zum Beispiel, wir müssen für Israel beten. Und ich stehe da voll dahinter. Ich stimme dem zu. Was machen wir aber, wenn Gott heute sagt, Samuel, heute beten wir nicht für Israel, sondern für Familien. Sage ich dann, nee Gott, wir müssen aber für Israel beten. Das sagst du doch. Oder wenn der Heilige Geist sagt, hey, nee, heute ist dran, für die Ukraine zu beten. Oder morgen ist dran, für deinen Nachbar zu beten. Was? Wofür entscheiden wir uns? Bleiben wir bei unseren Anliegen und halten daran fest und sagen, Gott, du hast mir uns doch gesagt, was wir beten sollen. Oder fangen wir an, auf ihn zu hören und zu sagen, okay, dann lasst uns heute mal für das beten oder für das andere Thema beten, weil ich spüre, dass da Gott was drauf hat, dass Gott was tun will. Ich habe oft, wenn ich von einer gesunden Gebetsgemeinschaft drüber nachdenke, habe ich oft das Bild von einem Orchester und der Heilige Geist ist der Dirigent. Und er führt und leitet das Orchester. Und im Orchester gibt es unterschiedliche Instrumente, unterschiedliche Leute. Aber wenn sie zusammenspielen, so wie der Dirigent es vorgibt, dann entsteht ein Wohlklang. Dann entsteht wunderschöne Musik. Was machen wir aber, wenn jetzt der Trompetenspieler sagt, ich hol heute ein anderes Liedblatt raus, weil das mein Anliegen ist und ich spiele in einer anderen Tonart, weil ich glaube, dass das heute wichtig ist. Und was machen wir, wenn der Geigenspieler sagt, nee, aber eigentlich heute müssen wir für die Kinder beten, darum spiele ich was anderes und der Heilige Geist, der sagt, ja, aber ich würde euch gern ja in eine Richtung führen, in einen Wohlklang führen. Und ich glaube, wir müssen da sensibel sein. Okay, Gott, welches Liedblatt spielst du heute? Welche Tonart spielst du heute? Sind wir im Einklang mit dem, was der Heilige Geist tun will? Und ich glaube, und das finde ich das Schöne daran, wenn wir diesem Dirigent folgen, wenn wir dem Heiligen Geist folgen, dann gibt es Gebet, das die Decke sprengt. Und dafür müssen wir aber unsere Kronen ablegen und unsere Agendas ablegen, zu sagen, ich bin nicht wichtig, du bist wichtig. Das merke ich daran, dass Jesus nicht einfach tut, was er tun möchte. Jesus folgt auch einem Dirigenten. Jesus hat gesagt, Leute, ich mache nicht das einfach das, was mir auf meinem Herzen liegt, sondern ich mache das, was ich meinen Vater tun sehe. Ja, aber Jesus, du musst doch alle heilen. Aber er geht nur zu einer Person hin und heilt nur die Person. Aber warum, Jesus? Du musst doch, in deinem Wort steht doch, du bist doch für alle gekommen, du siehst doch jeden. Und Jesus geht an einen Teich, Bethesda, und heilt nur einen Mann, obwohl ganz viele andere Kranke da drumherum liegen. Was tut Jesus? Jesus folgt dem Heiligen Geist. Warum ist es so oft, dass wir sagen, dass bestimmte Leute gehighlightet sind? Die sind im Spotlight. Ich stehe gerade im Spotlight. Alle Lichter sind auf mich gerichtet. Und manchmal sagt Gott, heute sind meine Lichter gerichtet auf Renate. Und morgen sagt Gott, heute sind meine Lichter gerichtet auf die Lu. Ja, aber Gott, du siehst doch jeden. Wir müssen doch für jeden beten. Aber Gott sagt, heute habe ich ein ganz besonderes Wort für die Person. Und wir müssen verstehen, dass Gott manchmal oder sehr oft sein Spotlight, sein Licht auf ganz bestimmte Anliegen richtet. Es ist mir die Frage da drin, wem folgen wir? Folgen wir ihm? Oder folgen wir uns selber, weil wir denken, was richtig ist? Ich glaube, dass wir alle einen Sender haben, dass der Heilige Geist auf dem gleichen Sender spricht. Es ist wie im Radio. Man sucht den Sender und darum muss man den Sender richtig einstellen, dass man den Heiligen Geist trifft. Ein Prophet saß mal in der Predigt in der ersten Reihe und hat seinem Nachbar alles vorhergesagt, was der Prediger sagen wird. Und der Sitznachbar war total verwirrt und erstaunt. Wie kann denn der Prophet alles wissen, was der Pastor vorher sagt? Wie kann er es denn wissen? Und der Prophet sagt, mein Sender ist richtig eingestellt, denn es ist ein Geist. Es sind nicht viele Geister, es ist ein Geist, der eine Sache tun will, dem eine Sache wichtig ist. Wissen wir alle, was der Heilige Geist tun will? Ist unser Sender eingestellt? ah ja, stimmt, das was gerade da vorne auf der Bühne passiert oder das, was gerade passiert im Raum, das ist genau das, was der Heilige Geist tun will. Stimmt, ich mache mich mit dem eins. Stimmt, das ist gut, ich bete da rein. Oder merken wir vielleicht in Gebetstreffen, dass auf einmal, oder im Lobpreis, dass auf einmal wir in eine Richtung beten und auf einmal jemand sagt, ja, aber ich will noch für Tante Anna beten. Und du denkst, ja, aber das ist gerade nicht, was Gott tun möchte. Haben wir unseren Regler richtig eingestellt? Oder wem folgen wir? Wem folgen wir? Und für mich ist das Schönste, wenn wir dem einen folgen. Und für mich ist es Erfolg, wenn ich merke, wir treffen Gottes Herz. Das ist so Ziel erfüllt. Richtig gemacht. Gottes Herz getroffen. Und ich glaube, wir müssen es lernen, in diesem Fluss zu schwimmen, den der Heilige Geist uns gibt. Wir müssen da hineintauchen, wir müssen da hineintreten, weil ich glaube, sonst widerstehen wir dem, was Gott tun möchte, weil wir es nicht sehen oder erkennen. Wir müssen aber nicht nur nach seinem Willen beten, sondern auch nach seinem Willen leben. Und da lesen wir in Matthäus 6, 33, es soll euch zuerst um das Gottesreich und Gottes Gerechtigkeit gehen, dann wird euch das Übrige alles dazu gegeben. In 1. Johannes 3, 22 heißt es, und werden alles bekommen, was wir von ihm erbitten. Denn wir befolgen seine Gebote und tun das, was ihm gefällt. In 2. Chronik 7, 14 heißt es, und mein Volk sich demütigt, das nach meinem Namen genannt ist, dass sie beten und mein Angesicht suchen und sich von ihren bösen Wegen bekehren werden, so will ich vom Himmel hören und ihre Sünde vergeben und ihr Land heilen. Ich glaube, das alles passiert, wenn unser Leben genauso viel spricht wie unser Gebet. Gott sagt, ich bin eurer Gebete überdrüssig. Aber er sagt, wenn ihr euch von euren bösen Wegen umkehrt, dann will ich euer Land heilen. Jesus lehrt uns das Vaterunser. Die Jünger fragen ihn, Jesus, lehre uns zu beten. Zeig uns, wie man betet. Und Jesus sagt, deshalb sollt ihr auf diese Weise beten. Unser Vater, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme und dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Gib uns heute unser tägliches Brot und vergib uns unseren Schulden, wie auch wir vergeben unseren Schuldnern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern errette uns von dem Bösen, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und Jesus führt weiter, denn wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, so wird euer himmlischer Vater euch auch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen ihre Verfehlung nicht vergebt, so wird euch euer Vater eure Verfehlung auch nicht vergeben. Also Jesus betet in das Vaterunser und sagt, und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und er betet weiter. Und am Ende des Gebetes sagt er, ah, und übrigens, und wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergibt, so wird auch euer himmlischer Vater euch vergeben. Wenn ihr aber eure Verfehlungen, den Menschen ihre Verfehlungen nicht vergebt, so wird auch der Vater eure Verfehlungen nicht vergeben. Das heißt, er betet das Vaterunser und sagt, eine Sache ist mir besonders wichtig in dem Gebet. Vergibt euren Schuldigern. Er betet das ganze Gebet und am Schluss gibt er uns noch so einen letzten Hint und sagt, übrigens, vergebt einander. Vergebt einander. Ich glaube, wenn wir nicht bereit sind zu vergeben, ist unser Gebet nicht viel wert. Weil Gott sagt, er widersteht den Hochmütigen. Bill Johnson hat mal gesagt, Vergebung ist die Speerspitze des Gebets. Es ist die Speerspitze des Gebets. Wenn wir nicht vergeben können, dann widersteht uns Gott. Wir dürfen Gebet nicht höher erachten als Charakter, Vergebung, Anbetung. Gebet darf nicht eine übergeordnete Rolle spielen über allen anderen und Vergebung fällt nebenunter. Wenn wir die Bibel lesen, spricht sie nicht nur von Gebet. Sie spricht auch von Vergebung. Und wenn wir sagen, ja, ich bete einfach meine Verletzung und die Menschen bete ich einfach weg. Das funktioniert nicht. Es funktioniert nicht. Wir können so viel beten, aber am Schluss haben wir immer noch einen Groll und tun uns immer noch schwer. Und ich glaube, oft hält uns das als Gemeinde zurück, dass wir in diese Gebetskraft reinkommen. Ich glaube, oft nutzen wir Gebet als ein Deckmantel, um nicht das zu zeigen, was wirklich das Problem ist. Denn wir beten darüber. Und wir beten uns dadurch. Aber wir können den Schmerz und die Bitterkeit nicht einfach wegbeten, sondern wir müssen vergeben. Und die Bibel sagt es ganz klar. Jesus sagt, das eine hängt mit dem anderen zusammen. Du kannst nicht beten und Vergebung wegschmeißen. Ihr als Gemeinde, Paulus sagt es auch ganz klar. Paulus sagt, liebt ihr einander? Jesus sagt, eins gebe ich euch mit, liebt einander. Ich glaube, Gott schaut auf unser Herz. Er schaut auf unser Herz und er schaut auf das Herz dieser Gemeinde. Und er sieht alles. Und er will unser Herz. Und ich frage dich, zeig mir dein Leben. Sind deine Beziehungen geklärt? Beweist sich ein demütiger Charakter inmitten von Krisen, Streitigkeiten und Problemen? Ist dein Leben aufgeräumt? Ja, Samuel, ich bete darum. Aber ich sag, lebst du es auch? Lebst du es? Leben wir es? Denn ich glaube, das muss beides Hand in Hand gehen. Wir können das andere nicht fürs andere austauschen. Wir können nicht sagen, ich bin ein starker Beter, aber ich bin ein schwacher Vergeber. Das geht nicht. Es gibt eine Sache, was mir auffällt, wenn ich Gespräche hier in der Gemeinde führe, Es gibt zwei Top-Themen. Gebet und ich kann mit dem anderen nicht. Das sind zwei Themen, die mir immer wieder begegnen. Manchmal im gleichen Satz. Wir müssen beten, aber ich kann mit dem anderen nicht. Und ich frage mich manchmal, laufen wir dann am Ziel vorbei, wenn wir uns in einem Gebetstreffen nicht in die Augen gucken können? Haben wir das verstanden, um was es wirklich geht? Wenn er sagt, er hat uns alles vergeben. Und ich mag da nicht zu viel reingehen, weil Darius wird da nächsten Sonntag über Vergebung predigen. Aber es war für mich dieser Aufhänger, dass ich merke, dass Gott es tun möchte. Gott möchte uns da hineinführen. Und er sagt, da schmerzt es. Da tut's weh. Ich glaube, es fällt uns manchmal schwer, das anzunehmen. Aber ich glaube, dass Gott da drin einen Weg hat. Er führt uns dahin durch. Und er führt uns in die Reinheit, in die Freiheit und in die Heiligung. Und in die Vergebung, in die Liebe zueinander. Psalm 133 sagt, seht, wie schön und angenehm es ist, wenn Brüder einträchtig beieinander wohnen. Es ist wie das kostbare Salböl, das über das Haupt gegossen wird und das sogar noch herabfließt auf den Bart, so wie das Öl herabbrannt auf den Bart des Hohenpriesters Aaron und hinunter auf den Halssaum seines Gewandes. Es ist erfrischend wie der Tau vom Berg Hermon, der den Berg Zion und seine Hügel benetzt. Wo dies geschieht, hat der Herr seinen Segen versprochen. Leben, das niemals enden wird. Wie schön und angenehm ist es, wenn Brüder einträchtig beieinander wohnen. Das heißt nicht, dass bei uns alles perfekt sein muss, dass wir alle beste Freunde sein müssen. Aber das heißt, ist unser Herz frei? Haben wir vergeben, haben wir losgelassen? Und können wir einträchtig mit unserem Bruder zusammenwohnen und mit unserer Schwester? Und dann glaube ich, dass das kostbare Salböl herunterfließen wird auf uns. Denn da ist ein Segen versprochen, der niemals enden wird. Und ich glaube, das ist unsere Verheißung für diese Gemeinde. Ich glaube, das ist unsere Verheißung, in das uns Gott hineinführen möchte. Und ich glaube, dass es an uns liegt, ob wir wollen. Es liegt an uns, ob wir bereit sind, Kriegsbeile niederzulegen. Am Anfang von meiner Anstellung hatte jemand den Eindruck, dass ganz viele Leute mit geladenen Waffen im Gottesdienstraum sind. Und dass die Leute angefangen haben, ihre Waffen niederzulegen. Und ich glaube, dass das Gott tun möchte. Er möchte uns unsere Waffen aus unserer Hand nehmen. Und ich glaube, dass unser Gebet nicht wirksam wird, bis wir nicht lernen, einander zu vergeben, einander zu lieben, zu tragen. Denn ich glaube, unser Gebet hat wahre Durchschlagskraft, wenn wir einträchtig zusammenkommen und das Salböl über uns fließt. Und wir den kennen und wissen, was auf seinem Herzen liegt. Ich glaube, dann kann uns nichts aufhalten. Aber ich glaube, der Feind weiß genau, wo er ansetzt. Er weiß ganz genau, wo er reingrätschen muss. Er kennt unseren Hochmut. Er kennt unseren Stolz. Er weiß, wenn ich ihn da krieg, wenn ich sie da krieg, wenn sie nicht mehr einträchtig zusammenkommen können, dann habe ich die Gemeinde geschlagen. Der Feind weiß es. Der Feind weiß ganz genau, was passiert, wenn eine Gemeinde einträchtig zusammenkommt und zusammen betet. Und darum will ich uns ermutigen, zu vergeben, Dinge auszuräumen. Ich will uns ermutigen, in diese Freiheit hineinzutreten und diese Ketten zu lösen und Vergebung auszusprechen. Ich will uns ermutigen, auf Gottes Herz zu hören, was er spricht, was er möchte, wo er seinen Fokus drauf legt. Ich will für uns beten. Ja, Jesus, ich danke dir, dass du mit uns bist, dass du diese Gemeinde segnest. Und ich bete, Heiliger Geist, dass du uns durchführst, hindurch leitest und unsere Herzen weich machst und uns zeigst, wo wir vergeben müssen, wo wir loslassen müssen. Zeig uns, was auf deinem Herzen liegt. Offenbar uns dein Wille. Zeig uns, was du willst, was wir beten, was du tun möchtest. Und ich segne euch mit dieser tiefen Liebe und der tiefen Gnade Gottes, dass er euch hineinführt in eine Wiederherstellung, in eine Freiheit, dass er uns hineinführt in eine Vergebung, in eine Reinheit, in eine Heiligkeit. Und ich bete, Jesus, dass du jede Kette sprengst, die uns zurückhält. Und dass du unsere Liebe zueinander schärfst und dass wir zusammen können in Einheit. Ja, Jesus, so beten wir, dass du wirklich in dieser Einheit regierst und leitest. Leite uns, Heiliger Geist. Führe du uns. Leite uns. Wir geben uns dir hin. Wir lassen alles los, was uns zurückhält, was uns trennt von dir. Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Denn dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Halleluja, Jesus. Tu du, was du tun willst. Wir sind hier für dich.